Viertes Kapitel: Il Bestiario, das Bestiarium. Zu meinem Glück hielt sich der Spott über meinen Fauxpas, was das Gift betraf, in Grenzen. Ihr Götter, welch Peinlichkeit! Sir Arthur von der Marsch entließ uns nun aus der Garnison und widmete sich dann weiter der Organisation seiner Garde. Signor von Angenbruch schlug vor, sich das Bestiarium anzusehen, welches vor den Mauern der gräflichen Residenz aufgebaut worden war. Wir stimmten zu, mitzukommen. Nur Kiranos zog es in das Zwergenviertel. Er wollte gerne allein dorthin gehen und lehnte Angebote der Begleitung von unserer Seite ab. So trennten wir uns und stellten uns in die Schlange an Menschen, welche vor dem Eingang des Bestiariums auf Einlass warteten. Während wir dort verweilten, vernahmen wir immer wieder überraschende Rufe, Scheppern von Metall und ein animalisches Brüllen aus der Wagenburg schallen. Oh, welch famoses Schauspiel würde uns hier zuteil werden! Am Eingang in das große, runde Zelt mussten wir 7 Heller bezahlen und wurden von dem namensgebenden Maestro Buras selbst empfangen. Er war ein Zwerg mit einem von Narben gezeichnetem Gesicht und einer Augenklappe. Sir Buras begrüßte uns routiniert und schritt aus dem Eingangszelt hinaus in das Innere der Wagenburg. In den 3 Planwägen der Menagerie waren überaus furchterregende Tiere hinter großen Käfigen aus dicken Eisenstangen eingesperrt. Nach und nach enthüllte der Zwerg die gewaltigen Exemplare, zu denen er jeweils eine fesselnde Beschreibung lieferte. Das erste Tier war ein Schwarzbär. Ein grausiges, mit Narben übersätes Exemplar, bei dem ich froh war, es hinter Gittern zu wissen. Nun erkannte ich auch, woher das Brüllen kam, das wir zuvor bereits vernommen hatten. Das zweite Tier war noch beeindruckender als der Bär. Es handelte sich um ein in den Wäldern Andergasts und Nostrias heimisches Wesen. Meister Buras enthüllte einen großen Schröter. Die Ausmaße dieses Käfers waren erschreckend. Er war 2 Schritt lang und seine Zangen schnappten bedrohlich in der Luft auf und zu. Ich dachte, dass damit das kurioseste Tier der Sammlung offenbart worden sei, doch ich wurde eines Besseren belehrt. Nun wurde uns ein wahres Monstrum vorgeführt, das kaum in den Wagen passte, in dem es eingesperrt worden war. Uns wurde ein Wollnashorn präsentiert. Beeindruckt und vor Verwunderung gelähmt, starrte ich das mit Fell überzogene Tier an. Ein Nashorn hatte ich noch nie erblickt. Als wir bei unserer Reise nach Andergast mit den Teschkalern zusammensaßen, erzählten sie von ihrer Heimat, der Messergrassteppe. Dort hörte ich zum ersten Mal von diesen Kreaturen. Doch, dass ich ein solches Tier einmal zu Gesicht bekommen würde, hatte ich nicht gedacht. Auch hier war ich froh über die Gitterstäbe. Meister Buras bot an, die Geschichte über die Ergreifung dieses exotischen Nashorns zu erzählen. Voraussetzung dafür war ein weiterer Heller, der gezahlt werden musste, welchen ich jedoch bereit war abzugeben. Alle Personen, die sich gegen die Extrazahlung entschieden hatten, wurden nun von einer kräftigen, finster dreinblickenden Frau mit kurzen Haaren aus der Wagenburg geführt. Im Anschluss daran erzählte uns der Zwerg die recht erfunden wirkende Geschichte über einen Orkstamm, für die er ein Heiligtum beschaffte. Als Dank dafür wurde ihm von einem Oger das Nashorn überreicht. Trotz der offensichtlichen Fantasiegeschichte applaudierte ich, als der Meister geendet hatte. Ich wurde vorzüglich unterhalten. Die grimmige Frau geleitete uns nun auch aus dem Bestiarium. Ich erblickte ein Plakat in unmittelbarer Nähe der Wagenburg, welches meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Auf dem Aushang wurde eine Aufführung des Theaterstücks Talionmel beworben. Ich traute meinen Augen nicht. Hier in Gratenfels fand am heutigen Abend die Darbietung eines Schauspiels aus meiner Heimat statt. Die Löwin von Neta. Ach, wie gerne hätte ich mich den Freuden eines solchen Stücks hingegeben. Daraus würde jedoch nichts werden. Ein Empfang bei einem Kollegen von Würde und Reichtum war eine ebenso begehrenswerte Abendgestaltung. Meine Freunde bemerkten meine Freude über dieses Plakat, und ich erklärte ihnen kurz, woher ich dieses Theaterstück kannte. Trogerik wollte von mir wissen, was ein Theater sei. Die Beantwortung dieser Frage verschob ich jedoch, da Serr von Angenbruch und sein Leibwächter sich von uns verabschiedeten und wir uns etwas sputen mussten, pünktlich bei dem Magister einzutreffen. Zuvor wurde uns jedoch noch der Weg zu seinem Palazzo beschrieben. Der Praioslauf war bereits fortgeschritten und wir hatten uns in der Gaststätte für den Empfang zurechtgemacht. Ich hatte mich, sowie meine Kleidung, so gut es ging, gesäubert und die Haare als auch den Bart hergerichtet, um einen annehmbaren Eindruck zu machen. Etwas des Rosenwassers sollte alledem etwas Sprezzatura verleihen, Eleganz. Der Wirt des Koschblicks hatte von unserem Besuch bei dem Signor Balthusius erfahren und war nun ganz außer sich vor Stolz, uns Gäste nennen zu dürfen. Er ging sogar so weit zu behaupten, von Anfang an gewusst zu haben, dass wir Gäste von Rang und Namen waren. Ich genoss diese Schmeichelei. Der Besuch in dieser Stadt nahm einen ganz famosen Verlauf. Ohne Kiranos, der bisher noch nicht aus dem Zwergenviertel zu uns zurückgekehrt war, begaben wir uns zum Haus des Magisters.
Aus dem Diarium des Kiranos, Sohn des Meleirosch, Feinmechanikus aus Murolosch in den Ambosbergen. Nachdem der Vergiftete abtransportiert worden war, gab Herr von Angenbruch dem Hauptmann von der Marsch zu verstehen, dass er uns später noch befragen könne. Und geleitete uns dann hinaus aus der Garnison. Er wollte den verbleibenden Nachmittag für einen Besuch im Bestiarium nutzen, zu welchem er uns einlud, ihn zu begleiten. Ich wollte aber meinen Besuch des Zwergenviertels nicht noch weiter aufschieben, verabschiedete mich von meinen Freunden und lenkte meine Schritte gen Westen zum Angros-Tempel. Schon von außen ein erhebender Anblick, fühlte ich mich unmittelbar nach dem Betreten des Gebäudes wie in die Heimat zurückversetzt. Eine große Zahl an Groschim war damit beschäftigt, die reichhaltige Pracht der Hohen Halle durch Renovierungen und Ausbauten zu vergrößern, in deren andächtige Betrachtung ich wohl einige Minuten versank. Gelöst wurde ich aus meiner Verzückung vom geweihten Trondvik-Sohn des Brin, der mich in unserer Sprache im Tempel willkommen hieß. Wir führten ein kurzes, aber anregendes Gespräch über dies und das, bevor er mich schließlich meinen Gebeten überließ. Ich vergaß auch nicht, ihn nach dem Weg zur Werkstatt des Rugosch zu befragen, welchen er mit einer kleinen Warnung garnierte. Der Meister sei ein launischer und daher nicht immer ganz einfacher Zeitgenosse, der für Argolix wenig übrig habe. Diese Warnung bestätigte sich, als ich eine Weile später an Rugoschs Tür klingelte, die dampfbetriebene Glockenmaschinerie ein erster Ausblick auf seinen Erfindungsreichtum. So wurde mir die Tür recht bald von ihm daselbst geöffnet, aber nur, weil er mich für seinen endlich aus der Bergfreiheit zurückgekehrten Lehrling hielt. Voller Ehrerbietung stellte ich mich als Mechanikus auf der Durchreise vor, der einem Zunftmeister seine Aufwartung machen wolle, was ihn aber nur um weniges milder stimmte. Er verlangte, mein bestes Handwerksstück zu sehen und ich verfluchte mich innerlich dafür, meine Spieluhr im Hotel zurückgelassen zu haben. Ich versprach ihm, das Verlangte unverzüglich zu holen und auf dem Weg über den Verbleib seines Lehrlings, Greifachs Sohn des Tinkal, einige Erkundigungen einzuholen. So schnell mich die Beine trugen, lief ich durch die Stadt. In diesem Moment wäre ich Romualdo für einen seiner Beschleunigungszauber überaus dankbar gewesen. Im Koschblick kramte ich eilends die Spieluhr aus ihrer schützenden Umhüllung und rannte weiter zum östlichen Stadttor, wo ich aber wenig Erfolg hatte. Nicht zuletzt aufgrund der beendeten Angbarer Warenschau betreten täglich so viele Angroschim die Stadt, dass es aussichtslos ist, von einem Xumascho etwas über einen Bestimmten zu erfahren. Ich kehrte dann zur Werkstatt zurück, nur kurz innehaltend, um eine neuartige Repetierarmbrust zu betrachten, die gerade auf der Hauptstraße ausprobiert wurde. Etwas außer Atem klingelte ich erneut und war insgeheim erleichtert, dass Rugosch mich noch nicht vergessen hatte. Mit mulmigem Gefühl präsentierte ich mein Meisterstück seinem kritischen Blick und war aufs Höchste erleichtert, als er tatsächlich lobende Worte fand und mich hereinbat. Dafür musste ich ihm aber noch versichern, nicht im Dienst des Drego von Angenbruch bei ihm vorstellig geworden zu sein, was ich wahrheitsgemäß verneinte. Offenbar hat jener recht aufdringlich versucht, ihn für eine Arbeit im Osten anzuwerben, die Rugosch aber keinesfalls übernehmen will. Ich verbrachte dann einige angenehme und beeindruckende Stunden bei ihm, in der er mich an seinen reichhaltigen handwerklichen Erfahrungen teilhaben ließ, allerdings bedauerlicherweise nur in der Theorie, denn er wollte mir, abgesehen von den Mechanismen, mit denen er sein Haus wohnlich gestaltet hatte, wie den schon erwähnten Klingelzug, nichts über seine aktuellen Arbeiten erzählen. Trotzdem war es eine höchst interessante Erfahrung, in deren Verlauf ich immerhin so viel Sachverstand einbringen konnte, dass er mir anbot, sein Lehrling zu werden, allerdings erst, nachdem Greifax seine Lehre vollendet hat. Dieser arbeitet gerade an seinem Gesellenstück, einem Winsalter Ei genannten Zeitmesser in Taschengröße mit Aufziehmechanismus, welcher einen ganzen Tag läuft, wenn auch nicht übermäßig präzise. Schließlich merkte ich aber, dass Rugosch das Interesse am Gespräch verlor und verabschiedete mich. Vor einem halben Jahr war es auch das Gefühl, in meinem Beruf schon viel erreicht zu haben, welches mich trieb, neue Herausforderungen zu suchen. Doch jetzt muss ich gestehen, dass Rugoschs Angebot mich tatsächlich reizt. Es gäbe so viel bei ihm zu lernen und die Aussicht, ein Mechanikus von seinem Rang und Ruf zu werden. Aber ist das der Platz, den Angrosch für mich im Sinn hat? Haben meine Abenteuer in der Welt der Xumascho mich an diesen Ort getrieben, damit ich ein besserer Mechanikus werde? Mein Gefühl sagt mir, dass es anderes für mich zu tun gibt und so werde ich weiterziehen. Zumindest so lange, bis die Bedeutung meiner Vision sich enthüllt hat. Weiterziehen war es auch, was ich ganz wörtlich als nächstes tat, denn kaum zurück auf der Straße wurde mir bewusst, dass ich ja zum Abendessen geladen war und so eilte ich erneut durch die Stadt zum Hotel, wo ich hastig die Spieluhr wieder verstaute, um dann meinen Weg zum Anwesen des Magister Balthusius fortzusetzen. Ich erreichte das große Haus gerade, als meine Freunde schon im Begriff waren, dasselbe zu betreten.